Ja, vielen Dank fürs Kommen am Sonntagmorgen. Das ist ja nicht unbedingt selbstverständlich, ne? Man könnte vieles machen, zum Beispiel ausschlafen, wenn man nachts nicht gut geschlafen hat. Sport machen, machen viele. Oder anderes, ihr seid zum Gottesdienst da. Vielen Dank dafür. Wir setzen heute unsere Predigtreihe über das Buch Jona im Alten Testament fort. Also Hintergrund, Altes Testament ist so ein bisschen, ja, vielleicht kennt einer das Kirchenjahr, da wird, ja, da gibt es so eine Perikopenverordnung, da geht es letztendlich darum, dass der Prediger nicht immer sein Lieblingsthema predigt, ja, sondern dass alles Mögliche an Kost vorkommt. Und dazu gehört auch das Buch Jona, und ich freue mich sehr, dass wir letzten Sonntag hier schon eine sehr gute Predigt hören durften. Wer sie nicht gehört hat, kann sich das vielleicht nochmal anhören. Das Buch Jona hat nur 4 Kapitel, also es lohnt sich da nochmal reinzuschauen. Um das Kapitel 2 etwas besser zu verstehen, möchte ich nochmal mit Kapitel 1 anfangen, möchte uns da nochmal 1-2 Gedanken in Erinnerung rufen. Dazu lese ich Kapitel 1, die Verse 1 bis 3. Und das Wort des Herrn geschah zu Jona, dem Sohn des Amittai: Mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen sie. Denn ihre Bosheit ist vor mich aufgestiegen. Das sagt Gott. Aber Jona macht sich auf, um nach Tarsis zu fliehen, weg vom Angesicht des Herrn. Und das liebe ich so an der Bibel, die ist ehrlich. Das hört sich auch gar nicht so fromm an irgendwie, ne? Sondern dieser Jona, der macht sich einfach mal vom Acker, der hat da keine Lust zu. Gott flieht, nee, nicht Gott, Jona flieht vor Gott. Und wenn man sich das so anschaut, er wählt einen 4000 Kilometer langen Seeweg nach Tarsis und das liegt im Westen. Diesen Weg wählt Jona. Und Gottes Weg hätte nach Osten geführt, also direkt in die gegengesetzte Richtung, nach Ninive, und das wäre auch wesentlich kürzer gewesen, nämlich nur 1000 Kilometer. Also auch dieser kleine Punkt ist schon interessant. Alles in Jona muss gesagt haben, bloß weg hier. Ich will das nicht. Und interessant ist auch, es gibt hier kein Gebet, das haben wir letzte Woche auch schon gehört. Es gibt hier nicht, dass er sich nochmal mit irgendjemand bespricht, das hilft total, ne? Auch wenn man meint, man hört irgendwas, dass man einfach nur mal nochmal mit jemandem spricht, wie siehst du das, sich ein bisschen abcheckt, gar nichts. Das muss hier so klar gewesen sein, dass das von Gott kommt, und es war auch so klar für Jona, dass er das nicht will. Warum er das nicht will, werden wir im Kapitel 4 noch beleuchten, das ist sehr interessant, da wird er nochmal drauf eingegangen, was denn eigentlich der Grund dafür ist, also es lohnt sich, den nächsten Sonntag und danach noch zu kommen. Tarsis. Für die Bewohner des Nahen Ostens war Tarsis das Symbol vom Ende der Welt. Also auch dieser Name steht für was? Ich will so weit weg bis an das Ende der Welt. Da ist kein Zweifel, da ist nichts, nur weg. Also das war tatsächlich eine maximale Flucht ohne Kompromisse. Und so ein Typen spricht Gott an. Das finde ich auch interessant, ne? Und dann heißt es noch, dass das ein Prophet war. Und dann steht diese Geschichte auch noch in der Bibel. Wir würden vielleicht sagen, ja, wenn wir jetzt hier so ein Unternehmen wären, also diesen Typ, diese Führungskraft, die streichen wir mal raus, ne? Also diese Geschichte, die wollen wir nicht niederschreiben. Nein, es steht in der Schrift. Weil wir werden sehen, vielleicht hat das auch ein bisschen was mit uns zu tun. Denn vor Gott fliehen, vielleicht kennt das jemand. Vor seinen Wegen fliehen. Da kommt vielleicht irgendein Auftrag und dann denkst du dir, boah, nee. Das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Vor seiner Berufung fliehen. Ich weiß nicht, ob der Paulus da so eine Lust zu hatte, ja, wo Gott ihn angesprochen hat, was denn alles so passiert ist in seinem Leben. Vor seiner Berufung fliehen. Ich weiß nicht, ob Mose da so einen Bock zu hatte, ne, am brennenden Dornbusch. Der ist dann übrigens auch geflohen. Also das ist ganz interessant. Der eine oder andere flieht vor seiner Berufung. Manchmal Jahre, manchmal Jahrzehnte. Kennst du dieses bloß weg hier? Ich will das nicht. Das kann ja sogar in der Gemeinde so gehen. Du kommst heute in diesen Gottesdienst. Das bin ja nicht ich, sondern Gott spricht dich irgendwo vielleicht in deinem Herzen an und dann denkst du dir, nee, das brauche ich nicht nochmal. Ich möchte es ein bisschen entspannter haben. Gibt es auch eine Kirche, wo das ein bisschen entspannter ist? Ja, also das ist schon interessant. So, dieses jonaische Verhalten, so will ich es doch mal nennen, genau das Gegenteil von dem zu tun, was eigentlich richtig wäre. Und das erlebe ich auch manchmal in Gesprächen mit Menschen. Ja, wir haben gestern hier so ein Seelsorgeseminar gehabt und da gab es dann die Gesprächsführung nach Roger. Also da geht es schwerpunktmäßig darum, dass man das, was derjenige sagt, wiederholt, zusammenfasst und der soll eigentlich selber darauf kommen, weil es sonst etwas übergriffig ist, wenn ich ihm sage, tu dies oder tu das. Da steht nicht jeder so drauf. So, und diese Gesprächsführung haben wir gestern etwas eingeübt. Und interessant ist, in diesem Fall, dass Jona sich überhaupt nicht auf irgendwas hier einlässt. Er ist letztendlich in sich geschlossen und macht sich vom Acker. Will es auch nicht hören, was Gott da gesagt hat. So, und das ist ja alles geschrieben, damit wir heute, ein paar tausend Jahre später, uns auch nochmal Gedanken darüber machen. Und dann gibt es vielleicht Punkte, wo du das im Inneren weißt, wo das schon begraben ist. Da sind wir wieder bei Roger. Und in der Gesprächsführung, in der Seelsorge, merkst du auf einmal, da war mal was vor 5 Jahren, vor 10 Jahren, vor 30 Jahren. Das ist eigentlich in irgendeiner Form auch immer wieder gekommen. Aber mal ganz ehrlich, eigentlich will ich es nicht. Und das ist gut, wenn man sich so einer Sache mal wieder stellt. Ja, dass man wieder rausschält, den ganzen Schutt, der da drauf liegt, mal wieder zur Seite räumt und sich das vielleicht auch nochmal anguckt mit jemand zusammen. Also für mich ist die Geschichte total erschreckend, wie radikal und abweisend Jona auf das Reden Gottes reagiert. Und so ein Verhalten, das hat natürlich Folgen. Das ist nicht folgenlos. Und für Jona ging es kontinuierlich bergab. Also man hätte Kapitel 1 auch überschreiben können, hinab. Es geht hinab. Also hier müssen wir doch noch mal gucken, ne? Das flackert schon wieder ein bisschen. Es geht hinab. Kapitel 1, Vers 3, da steht, und es ging nach Jaffo hinab. 1, Vers 5, Jona aber war in den untersten Schiffsraum hinabgestiegen. Da ging es noch weiter hinab. 1, Vers 15, und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Also jetzt geht es noch weiter hinab in die Tiefe. Also Kapitel 1 zieht sich durch, es geht weiter nach unten und weiter nach unten. Und das Interessante ist, Gott lässt das zu. Also diese Jona-Geschichte fordert uns auch in unserem Gottesbild heraus. Wir haben gestern in dem Seelsorge-Seminar sehr viel über Gnade, Barmherzigkeit, Liebe Gottes gehört. Das ist tatsächlich so. Und die Jona-Geschichte schält hier nochmal eine Qualität der Liebe Gottes raus, die werden wir dann gleich auch nochmal sehen. Kann es sein, dass der Mensch, der sich immer weiter von Gott entfernt, sich auf einer stetigen Reise nach unten in das hinabbegibt? Ich komme zu Kapitel 2. Und der Herr bestellte einen großen Fisch, Jona zu verschlingen. Und Jona war 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches. Und Jona betete. Also alles, was jetzt kommt, ist ein Gebet. Jona betete zum Herrn, seinem Gott, aus dem Bauch des Fisches und sprach: Ich rief aus meiner Bedrängnis zum Herrn und er antwortete mir. Aus dem Schoß des Scheol, also das Totenreich, schrie ich um Hilfe. Du hörtest meine Stimme. Und du hattest mich in die Tiefe geworfen. Du, nicht die Matrosen. Du hattest mich in die Tiefe geworfen, in das Herz der Meere, und Strömung umgab mich. Alle deine Wogen und deine Wellen gingen über mich dahin. Da sprach ich: Verstoßen bin ich von deinen Augen hinweg. Dennoch werde ich wieder hinblicken zu deinem heiligen Tempel. Wasser umfing mich bis an die Seele. Die Tiefe umschloss mich. Seetang schlang sich um mein Haupt. Zu den Gründen der Berge sank ich hinab. Der Erderiegel waren hinter mir auf ewig geschlossen. Da führtest du mein Leben aus der Grube herauf, Herr, mein Gott. Als meine Seele in mir verschmachtete, dachte ich an den Herrn. Und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die nichtige Götzen verehren, verlassen ihre Gnade. Ich aber will dir Opfer bringen mit der Stimme des Lobes. Was ich gelobt habe, werde ich erfüllen. Bei dem Herrn ist Rettung. Und der Herr befahl dem Fisch, und er spie Jona auf das trockene Land aus. Wie wir gehört haben, besteht Kapitel 2 fast vollständig aus einem Gebet. Jona betet. Das heißt ganz konkret, Jona kehrt um zu Gott. Ist das nicht herrlich? Der so verschlossen war, der gesagt hat: Du kannst mich mal. Das mache ich mit Sicherheit nicht. Kehrt um. Seine Reise in den Abgrund, in das Hinab, führt zur Umkehr. Buße wird das in der Bibel genannt. Ist eine Blickrichtung wieder zu Gott hin. Es ist wieder ein Zurück in das Wort Gottes. Mal wieder lesen, was da steht. Ein Zurück in den Lobpreis, dass ich Gott danke für das, was er mir getan hat. Ich würde eher sagen, schade, dass es so weit kommen musste. Ich finde die Geschichte mit Jona gar nicht so toll. Schade, dass manche erst den totalen Zerbruch brauchen, um sich Gott zu wenden. Das ist ja hier die Botschaft. Das hätte er schon vorher machen können. Schade, dass manche erst das Angesicht des Todes sehen müssen, um Gottes Wege zu gehen. Genau das wird nämlich beschrieben in dem Gebet, wo er in dem Meer ist. Also die alttestamentliche Jona-Geschichte, finde ich, ist aktueller, als man denkt. Aber das ist ja nur die eine Wahrheit. Die Geschichte, die zeigt uns auch, wie gnädig Gott ist. Selbst wenn ich sage, mache ich nicht, mit Sicherheit nicht. Und nächsten Sonntag bin ich mit Sicherheit hier nicht in der Gemeinde, sondern ich mache mich vom Acker. Am besten irgendwo auf eine nordfriesische Insel, ich glaube Baltrum oder sowas, ist relativ klein, ne? Und da verstecke ich mich da irgendwo und Ende Gelände mit Christuskirche. dann sagt doch tatsächlich diese Geschichte, ach Frank, lass das mal. Vor mir fliehen bringt nichts. Also Gott ist barmherzig mit Jona, genauso mit dir und mit mir. Und in Kapitel 2,1 heißt es, Gott schickt einen großen Fisch. Also manchmal ist es ein Wal, im Grundtext steht letztendlich Seeungeheuer, wir wissen nicht, was es war. Ja, das ist auch nicht so wild. Und dieser Fisch steht da, der verschluckt Jona. Und ich habe mir das nochmal so ein bisschen durchgelesen, wenn man so im Bauch eines Fisches ist, viel Sauerstoff ist da nicht. Da gibt es Sauerstoffmangel und dann haben wir auch noch Magensäure. Diese Magensäure kommt dann auch zum Einsatz. Im Regelfall sind das 2-3 Minütchen, maximal 5, wenn überhaupt so lang und dann ist Ende. Das ist der sichere Tod. So ein Fisch. Jona betet und stirbt nicht. Im Gegenteil, dieser Fisch entpuppt sich als Unterwassertaxi. Das ist schon eine interessante Geschichte. Ein Unterwassertaxi, das ihn zum Ufer befördert. Und manche Menschen sagen natürlich jetzt, relativ viele übrigens, kann man sowas glauben. Also so ein bisschen Geschichten aus Tausend und einer Nacht. Ne? Die meisten heutigen Theologen sehen hier eher eine Dichtung als einen Tatsachenbericht übrigens. Ja, also wenn man, ihr hört ja viel YouTube und klickt mal hier und lest mal da. Ja, nur dass man es mal gehört hat. Aber hören wir, was Jesus in Matthäus 12, Vers 40 dazu sagt. Da heißt es nämlich im Neuen Testament, denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte in dem Bauch des großen Fisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Also Jesus bestätigt hier einen Tatsachenbericht. Auch wenn das natürlich für unseren Verstand nicht nachvollziehbar ist. Aber ich sage euch ganz ehrlich, was ist in der Bibel mit Verstand nachvollziehbar? Vieles, aber auch vieles nicht. Jesus geht auf dem Wasser, er stirbt und steht wieder auf. Also da gibt es schon einige Sachen, die ja den Verstand auch übersteigen sollen. Das ist ja das Schöne am Glauben. Sonst wären wir allein in der Wissenschaft, dann kommen wir in die Philosophie, dann bräuchte man keinen Glauben an Gott. Also, wir müssen dieses göttliche Wunder nicht anzweifeln. Wir können das tatsächlich glauben. Und Jona betete zum Herrn, heißt es dann. Und dieses Gebet war der Wendepunkt im Leben des Jonas. Das ist toll, wenn Menschen irgendwann sagen, jetzt bete ich zu Gott. Wenn es dann so weit hinabgeht, wo sie dann doch beten. Manchmal wird das gar nicht gesagt, aber sie beten. Und wer dieses Gebet analysiert, der wird feststellen, dass es sich um einen freien, dass es hier nicht um einen freien Gebetstext handelt, sondern um ein kunstvolles Mosaik aus mindestens 10 Psalmen. Also in unterschiedlichen Psalmen, ich jetzt nicht alle hier vorlesen möchte, hat Jona sich Sachen rausgenommen und hat die gebetet. Jona ist also jemand, der die Heilige Schrift kennt. Wow. Er kann in tiefster Not auf das Wort Gottes in ihm zurückgreifen. Wow. Er betet das Wort Gottes. Das finde ich auch toll. Das kommt in ihm hoch. Wort Gottes, und das betet er jetzt. Für mich ist das eine Riesenermutigung, die Heilige Schrift zu lesen, vielleicht sogar einige Passagen auswendig zu lernen, für den Fall der Fälle, wo es wichtig werden könnte. Und in diesem Gebet benennt Jona seinen tiefen Fall. Die tiefe Isolation und die Gnade Gottes, die ihn errettet hat. ein Gebet der Umkehr, obwohl das da nicht so direkt steht. Aber wer betet, kehrt um. Ich muss nicht, kann ich, aber ich muss nicht alle meine Sünden und Schuld kann man machen. Ja, wir würden immer sagen, Umkehr, ja, da muss ja noch ein bisschen mehr sein. Nein, hier sehen wir, ich bete zu Gott. Und das ist schon das erste Zeichen der Umkehr. Ich wende mich zu Gott. Und das ist ein Gebet, das Gott in der tiefsten Finsternis retten kann. Und das schauen wir uns gleich noch genauer an. Und das Gebet wurde im Bauch des Fisches gebetet. In Vers 3 heißt es, ich rief aus meiner Bedrängnis und er antwortete mir. Und die Bedrängnis war der Todeskampf im Meer. Das hat man in manchen Büchern nicht mehr drin. Auch nicht in Kinderbüchern. Ist auch gut so. Da wird Jona dann ins Meer geschmissen, dann kommt der Wal und dann spuckt er aus. Wow. Nee, überhaupt nicht. Jetzt kommt eigentlich eine harte Zeit. Jetzt wird es heftig im Meer. Das war ein Todeskampf. Der Fisch hat ihn nämlich nicht sofort gerettet. Vers 4. Und du hattest mich in die Tiefe geworfen, in das Herz der Meere. Und Strömung umgab mich, alle deine Wogen und deine Wellen gingen über mich dahin. Vers 6. Wasser umfingen mich bis an die Seele. Die Tiefe umschloss mich, Seetang schlang sich um mein Haupt. Vers 7a. Zu den Gründen der Berge sank ich hinab. Der Erderiegel waren hinter mir auf ewig geschlossen. Diese Texte sind dazu da, dass man sie nicht nur liest, sondern dass man sich jetzt einmal reinbegibt. Aber wer hat da Lust zu, ne? Gleich ist Mittag. Ja, mal irgendwas Schönes vor, eine schöne Serie läuft später. Wer hat Lust, sich in so einen Text reinzubegeben? Aber genau deshalb ist dieser Text geschrieben. Was für ein Drama wird hier beschrieben, nachdem die Männer Jona ins Meer warfen. Jona beschreibt hier einen Todeskampf vorm Ertrinken. Der wird hier beschrieben im Gebet. Vers 3 heißt es dann, bis er aus dem Schoß des Scheols schrie. Also bis er aus dem, vom Totenreich aus schrie. Das ist schon heftig. Und als der Fisch ihn verschluckte, da sieht Jona Gottes Handeln. Es war Gott, der mich ins Meer geworfen hat, das sieht er jetzt, obwohl es ja die Matrosen waren. Und es war Gott, der mich durch einen Fisch vor dem Ertrinken errettet hat. Also der Fisch kam zur Errettung vor dem Ertrinken. Was für eine krasse Geschichte über einen widerspenstigen Mann Gottes. Ich möchte dennoch einmal kurz auf diese Verse 4, 6, 7, dass wir hier nochmal kurz einmal reinschauen. Es ging in die Tiefe, in das Herz der Meere. Strömung umgab mich. So, hier muss man sich dieses Meer vorstellen. Es war ja hier einiges an Wellen da, die gingen über mich. Wasser umfing mich bis an die Seele. Hier merkt man jetzt schon Todesangst. Das ist nicht mehr auf dem Wasser rumschwimmen mit dem Rettungsring. Hier haben wir Todesangst. Und jetzt die Tiefe umschloss mich. Also, das ist ein Bild dafür, es geht schon bergab. Seetang schlang sich um mein Haupt. Zu den Gründen der Berge sank ich hinab. Das ist eine Nahtoderfahrung. Hier ist jetzt vorbei schon mit Kampf. Wenn man absinkt, ist vorbei. Es gibt sogar Theologen, die sagen, es könnte auch sein, dass Jona tot war. Nun, oder es war eine Nahtoderfahrung, wir wissen es nicht. Er sank hinab. Und der Erderiegel waren hinter mir auf ewig geschlossen. Also keine Hoffnung mehr, keine Sicht, dass ich da rauskomme. Ende. Man lässt los. Es gibt auch so Nahtoderfahrungen, wo Menschen davon berichten. Ja, zum Schluss Friede loslassen. Ende. Sprüche 3, Vers 12. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er wie ein Vater den Sohn, den er gern hat. Offenbarung 3, Vers 19. Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Sei nun eifrig und tu Buße. Boah, das ist ein Gottesbild. Seht ihr, wie wichtig das ist, dass wir auch hier mal so alttestamentliche Texte uns angucken? Das passt überhaupt manchmal nicht zu diesem anderen Gott, zu diesem Aber-Vater. Wir sehen hier das Wort Züchtigung, ich habe das extra stehen lassen aus der Elberfelder Bibel, weil das kommt mir hier der Sache näher als, ja, Paidagogos steht im Griechischen, also letztendlich das Erziehen der Pädagoge. Aber das ist eine harte Nummer. Wenn wir das sehen, wie Gott hier Jona zu dem bekommt, wo er ihn haben möchte. Und dann wird zum Schluss gesagt, das habe ich dir getan, weil ich dich liebe. Ich würde noch hinzufügen, schade, dass ich so weit gehen musste. Schade, dass ich dich bis an den Rand des Todes führen musste. Aber danke, dass du umgekehrt bist. Sei nun eifrig, das steht übrigens im Neuen Testament, und tue Buße, kehre um. Das, was Gott dir gesagt hat, vielleicht vor langer Zeit, vielleicht wo du fliehst, kehre um. Gott ist mit dir. Amen.